Morgen einen Abschnitt anzuschauen. Und dazu möchte ich mit euch in das Alte Testament gehen. Nun, dieser Titel zu ein wenig verwirren. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Aber wenn wir in den Text hineinschauen, dann werden wir dieses Prinzip erkennen und das würde ich euch gerne mitgeben. Euch ganz persönlich und eigentlich uns allen. Mir in der Vorbereitung ist das neu wichtig geworden und ich möchte euch da gerne mit hineinnehmen. Und dazu lade ich euch ein, mit mir in das Alte Testament zu gehen, in die Zeit des geteilten Königreiches. 2. Könige, Kapitel 3. Ich lese zuerst den Teil, das ist wie eine Geschichte. Aber die muss man kennen, um dann zu sehen, wie dieses Prinzip eben angewandt wird. Und da lese ich mal mit euch 2. Könige 3. Und ich habe gesehen, viele von euch haben die Bibeln dabei. Und ihr könnt das ja verfolgen in dem sehr vertrauten Text. 2. Könige 3, Abvers 1 bis 9 lese ich zunächst. Die Herrschaft Jorams, des Sohnes Ahabs, über Israel begann im 18. Jahr der Regierungszeit König Josaphats in Juda. Er regierte 12 Jahre in Samaria. Kurzer Rückblick in die Geschichte. Die Pfullinger sind ja eine Bibelkenner. Also da gab es dieses große Königreich, eben mit diesen gemeinsamen großen Königen. Der erste große König war? Das habe ich mir gedacht, ihr wisst es. Der nächste war? David, genau. Der nächste war? Und dann? Genau. Also dann ging es los mit diesem geteilten Reich und das Nordreich ging 722 vor Christus aufgrund von Ungehorsam eben in die assyrische Gefangenschaft und das Südreich etwas später, 586, eben in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Unsere Geschichte spielt in diesem geteilten Königreich. Da gab es das Nordreich und das Südreich und manchmal gab es da Verbindungen. Und das wird jetzt in unserem Text auch deutlich. Da sind wir einfach in der Geschichte. In Vers 2 wird ganz kurz beschrieben, wie so das geistliche Leben dieses Königs in wenigen Worten gezeichnet werden könnte. Joram tat, was dem Herrn missfiel. Nicht so wie sein Vater und seine Mutter, denn er ließ die Baalsäule umstürzen, die sein Vater errichtet hatte, doch auch er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verleitet hatte und hörte nicht damit auf. Dann geht es um einen anderen König. König Mescha von Moab war Schafzüchter. Er zahlte an den König von Israel, also den König vom Nordreich, 100.000 Lämmer und Wolle von 100.000 Wittern. Nach König Ahabs Tod kam es jedoch zum Aufstand des Königs von Moab gegen den König von Israel. Und da berief der König Joram, also dieser König dieses Nordreiches, ganz Israel zum Heer ein und zog von Samaria aus los. Und auf dem Weg ließ er König Josaphat, das ist der König dann vom Südreich, von Juda folgende Botschaft überbringen. Der König von Moab hat sich gegen mich aufgelehnt, willst du mir helfen, Moab zu bekämpfen? Und Josaphat antwortete, ich bin auf deiner Seite, mein Volk ist wie dein Volk, meine Pferde sind wie deine Pferde. Und er fragte, was ist deine Strategie? Also welchen Weg nehmen wir? Und er sagte, durch die Wüste Edoms antwortete er Joram. So zogen die Könige von Israel, Juda und Edom los. Nun, bei der nächsten Folie haben wir ganz kurz einfach nochmal, wer ist wer, damit man das so ein bisschen zuordnen kann. Zunächst werden uns viele Namen genannt, eben von Königen, sowohl des Nord- als des Südreichs. Wir sind eben hier zunächst vor dem im Zeitfenster vor der Deportation, dieser Wegführung. Und ich habe schon erwähnt, in Vers 2 wird ganz schlicht so das geistliche Leben dieses Königs beschrieben. Joram tat, was dem Herrn missfiel. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie würde mein geistliches Leben in kurzen Versen beschrieben? Dürfte ich die Frage an euch weitergeben? Wie würde in Kürze dein geistliches Leben beschrieben? Detlef hat nicht so viel Interesse an den Wegen Gottes, der tut, was er will. Christiane und Markus, die stellten sich der Berufung Gottes und ließen sich aussenden von der Gemeinde. Wie wäre die kurze Beschreibung, deine kurze Beschreibung deines geistlichen Lebens? Joram tat, was dem Herrn missfiel. Es ist so ziemlich alles, was über sein geistliches Leben sagt. Ja, nicht so schlimm wie seine Eltern und so, aber in diese Richtung. Leider. Seht ihr? Das Schlechte ist, Joram hatte schlechte Vorbilder. Er ist nicht in so einem behüteten, tollen Umfeld aufgewachsen, wie viele von euch in dieser Gemeinde, denen es darum geht, einfach Jesus groß zu machen. Dass füreinander gebetet wird, dass Menschen in der Spur Gottes bleiben. Das wird die Situation sein, die ihr anfindet in Südamerika. Viele Menschen haben keine so guten Vorbilder, wenn es um die echte Gottesverehrung geht. Sie wurden geprägt eben von ganz anderen Dingen. Keine guten Vorbilder. Nun, jemand hat mal beschrieben, Lebenskunst ist die Kunst, sich ein Umfeld zu gestalten, von dem man sich prägen lassen will. Fand ich interessant. Lebenskunst ist die Kunst, sich ein Umfeld zu gestalten, von dem man sich prägen lassen will. Hast du Menschen um dich herum, die gut tun? Das wäre unser Wunsch für euch. Dass ihr Menschen findet, die mit euch tatsächlich eure Berufung leben, ihre Berufung leben. Es ist nicht egal, mit wem man, von was man sich beeinflussen lässt. Hier ist dieser schlechte Einfluss deutlich. Und das hatte Auswirkungen auf das Leben Jorams. Gelingt es dir, ein Umfeld zu schaffen, das dir gut tut? Das dich positiv prägt? Das sich in der Spur Jesu hält? Das wäre unser Wunsch eben für euch. Hier ist noch eine Geschichte oder noch ein Ding, das mich persönlich sehr angesprochen hat. Das war, Joram tat, was dem Herrn missfielt, nicht so wie Vater und Mutter, dennoch hielt er das bei, worum es geht, doch er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verleitet hatte und hörte nicht damit auf. Hier gibt es jemand, der andere Menschen durch seine Entscheidung auf den falschen Kurs gebracht hat. Erschreckend, oder? Und ich wünschte, über niemand aus heute Morgen in diesem Gottesdienst würde das gesagt. Durch die Art, wie er gelebt hat, hat er andere in die falsche Spur gebracht. Oder meine Anfrage an mich war, Detlef, wo lebst du vielleicht in der Spur? Es machen ja alle so. Aber es entspricht einfach nicht dem Weg Gottes. All das eben ist in diesem kurzen ersten Abschnitt drin. Und nochmal, Lebenskunst, die Kunst, sich ein Umfeld zu schaffen, von dem ich mich prägen lassen will. Gibt es Menschen in unserem Umfeld, wo wir die Beziehung intensivieren sollten, die dir gut tun, wo wir gemeinsam einfach die Gegenwart Gottes suchen, neu entdecken, was ist dein Anspruch auf unser Leben, die mir helfen, einfach nah an Jesus zu bleiben? Der Text geht weiter. Und wir werden hineingenommen in dieses Problem eben dieses Königs aus dem Nordreich, Jorams. Da ist der König von Moab, der ist ein Tributpflichtiger. Er muss also jährlich eine bestimmte Steuer bezahlen, so könnte man sagen, Steuern bezahlen, ist uns ja relativ vertraut. Ne? Er muss Steuern bezahlen und durch diesen Herrschaftswechsel dachte er, nö, ich will das nicht mehr. Er lehnt sich auf und sagt, nö, ich mach das einfach nicht mehr. Und Joram sagt, oh, jetzt habe ich ein großes Problem. Ohne diese Steuern, wir werden mal auf den Tisch schauen und zeigen, wer hier der wirkliche König ist. Und er sammelt sein Heer und zieht los. Also womit wir hier hineingenommen werden in diesem Text, ist eigentlich eine Problembewältigung. Und ich habe versucht, das hier auf dieser Folie darzustellen. Das erste ist, den Ist-Zustand festzustellen. Wo ist denn das eigentliche Problem? Dann in einem zweiten Schritt versucht er, seine Ressourcen zu verbessern. Und wir haben gelesen, dass er eben bei dem Südreich nachfragt, du hör mal, Moab hat sich aufgelehnt gegen uns, kannst du mir nicht helfen, wir machen mal ein bisschen Krieg, kommst mit? Wir werden mal zeigen, wer hier wirklich der Herr ist. Und er lässt sich darauf ein, meine Pferde sind deine Pferde, mein Volk ist dein Volk, ich bin dabei. Und wisst ihr was, wenn wir durch Edom gehen, gewinnen wir die auch noch, dann sind wir drei Völker gegen Moab. Denn das ist ihre Strategie. Und diese Strategie, die uns im Text eben genannt wird, ich habe versucht, das auf der Folie deutlich zu machen. Ich habe leider nur eine englische Karte gefunden, wo eben die Beschreibung der einzelnen Gebiete auch mit drauf ist. Ihr seht das, was eben blau untermalt ist auf der linken Folie, das ist das sogenannte Nordreich. Das, was so gelb ist, ist eben das Südreich. Und eben rechts vom Toten Meer seht ihr eben Moab. Moab lehnt sich auf gegen eben ihren Herrscher, dem gegenüber sie tributpflichtig sind, eben das Nordreich. Und ihr seht, hier gehen die Grenzen aneinander. Das Nordreich und Moab. Und normalerweise, und das ist die Strategie, normalerweise, wenn Moab mit einem Krieg oder mit einer kriegerischen Handlung rechnen konnte, dann automatisch auf dem Norden. Deswegen hatten sie diese Grenze stark befestigt. Und jetzt ist wirklich clever, was sie machen, sagen, wir kommen von hinten. Da rechnet ja gar niemand mit. Das heißt, wir verbünden uns eben gemeinsam mit dem Südreich, gehen durch Edom durch mit Genehmigung, gewinnen die als Krieger noch mit und dann hauen wir ihn von hinten auf die Mütze und kassieren. Darf ich das so salopp ausdrücken? Eigentlich clever, oder? Aber ihr ahnt schon, die Geschichte geht weiter und ich lese uns den Text mal. Als sie 7 Tage lang durch die Wüste gezogen waren, gab es kein Wasser mehr. Für die Männer nicht und für die Lasttiere auch nicht. Was nun, rief der König von Israel. Und jetzt kommt Gott das erste Mal ins Spiel seit dieser ganzen Geschichte. Der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Wer ist jetzt schuld? Tatsächlich. Jetzt wird Gott für schuldig empfunden, dass das so ist, wie es ist. Ist gar nicht so fremd, ne? Vom Gedanken. Also wenn unsere Pläne nicht aufgehen, dann ist Gott schuld. Wird Gott schuldig gemacht, dass das nicht so läuft, wie wir uns das gedacht haben. So passiert das hier in dieser Geschichte. Was nun, rief der König von Israel, der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Doch Josaphat fragte, ist denn kein Prophet des Herrn hier, durch den wir den Herrn befragen können? Ist denn nicht jetzt jemand da, der uns sagen kann, was von Gott her richtig ist? Dann heißt es, da antwortete einer von den Männern des Königs von Israel, Elisa, der Sohn Schaphats, ist da. Er war Elias Diener. Der ist jemand, der ist bekannt dafür, dass er einen Draht zu Gott hat. Der weiß, was von Gott her wichtig ist und der kann es euch sagen. Und Josaphat sagte, dann spricht der Herr durch ihn. Und die Könige von Israel, Juda und Edom, also tatsächlich, sie haben sich verbunden, gingen zu Elisa. Seine Antwort ist gegenüber den 3 Königen, jetzt hört Gott zu, ich will nichts mit ihnen zu tun haben, sagt Elisa. Frag doch die Leute, die du sonst auch immer fragst. Tatsächlich. Ich will nichts mit dir zu tun haben, sagte Elisa zum König von Israel. Befrage doch die Propheten deines Vaters und deiner Mutter, wo du sonst auch immer hinläufst, um dir Ratschläge zu holen. Aber König Joram antwortete, nein, weißt du, es geht hier nicht um Wellnessfragen, es geht hier um existenzielle Dinge. Wir brauchen wirklich Gottes Anweisung. Aber König Joram antwortete, nein. Der Herr hat diese 3 Könige hergeführt, nur damit sie vom König von Moab geschlachtet werden. Da sagte Elisa, so wahr der Herr, der Allmächtige, dem ich diene, lebt. Ich würde mich nicht mit dir abgeben und dich nicht beachten, wenn nicht König Josaphat von Juda bei dir wäre, den ich hochachte. Und jetzt kommt unser Prinzip. Dann heißt es, lasst jemand holen, der die Harfe spielen kann. Geht's noch? Stellt euch mal vor, die Königin sagt, wir sind existenziell bedroht, wir haben kein Wasser mehr, es ist nur eine Frage der Zeit, wo hier Mann und Maus untergehen und du willst Lobpreis machen? Ja. Weil ich kann es auch nicht regnen lassen. Es ist alleine Gott, der hier eingreifen kann in diese Situation. Und deswegen richten wir uns nach ihm aus. Holt einen Harfespieler. Und während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa und er sagte, so spricht der Herr. Also jetzt kommt die Botschaft Gottes. Hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Leute, ihr seid überhaupt nicht vorbereitet für das gute Handeln Gottes.
Ihr habt ja nicht mal Gefäße dabei, wo ihr Wasser aufsammeln könnt, das ihr so dringend braucht. Nehmt mal die Schaufel in die Hand und hebt tiefe Löcher, damit das Wasser fließen kann. Erst die Harfe, dann die Schaufel, das ist unser Prinzip. Erst wenn wirklich klar ist, was von Gott her dran ist, dann ist unser Einsatz auch gefragt, wie hier in dieser Geschichte. Und genau das passiert. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus, denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, noch ist gar nicht deutlich, wie Gott eingreift. Noch ist nichts zu sehen von seinem souveränen Handeln. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn nicht genug. Es ist noch zu wenig, denn er schenkt euch den Sieg über die Moabiter. Ihr werdet ihre schönen und guten befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr werdet gutes Ackerland in der Steinwüste verwandeln. Am nächsten Morgen um die Zeit des Speisopfers strömte von Edom her Wasser und verteilte sich schon bald im Land. Mit dem Ausrichten auf Gott und mit dem Eingreifen Gottes kommt der Segen und der Sieg. Das Prinzip, was wir euch gerne mitgeben wollen bei all den Aufgaben, die euch erwarten in Peru, ist erst die Harfe, dann die Schaufel. Erst wenn wirklich klar ist, was ist von Gott her dran, kommt Bewegung nicht vorher. Wisst ihr, es gibt so unendlich viele Geschichten von Leuten, die berichten, ich hatte meine Ideen und bin losgegangen und dann war ich erschrocken darüber, dass Gott sich gar nicht hinter mich stellt und mir seinen Segen gibt. Wahrscheinlich habt ihr auch so viele Geschichten gehört. Ob das Beziehungsgeschichten sind, wo man losgeschossen ist und nachher gemerkt hat, das ist gar nicht der Partner von Gott. Man rennt los, ist zunächst vielleicht gar nicht interessiert an dem, was Gott wirklich sagt. Und dann soll er unsere Pläne absegnen. Aber Gott ist nicht ein Kellner, der die Schürze umbindet, wenn wir Hunger bekommen. Das Erstaunliche finde ich, dass dennoch sich Gott, das ist ja eine selbstverschuldete Situation, in der sie sich befinden. Und wahrscheinlich kennen wir alle, in der Sonntagsschule haben wir das damals gelernt, als im Prinzip Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, das tun sie hier. Aber das ist eigentlich nicht der bevorzugste Weg Gottes. Sondern es geht tatsächlich, wie diese Geschichte, dieses Prinzip deutlich macht, darum, erst die Harfe, dann die Schaufel. Und das wünsche ich euch ganz persönlich, aber auch uns. Wisst ihr, für die Harfe ist immer Zeit. Sich auf Gott auszurichten, ist immer wichtig. Vor allem anderen, vor all dem wichtigen Schaufelgraben. Erst die Harfe, dann die Schaufel. Amen. Ich bete noch mit uns, ja.